Folge 96. Vier Tage in der Natur bringt enorme gesundheitliche Verbesserungen. Interview mit Sportwissenschaftler und Paleo-Coach Jens Frese. Wie viel Veränderung kann man in nur vier Tagen erreichen? Sehr viel, schaut man sich die Studie von Sportwissenschaftler und Paleo-Experte Jens Frese an. Er hat im Rahmen seiner Doktorarbeit 28 Teilnehmer für vier Tage in die Natur geschickt und sie nach paläolithischem Vorbild leben lassen. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Signifikante Veränderungen in wichtigen Gesundheitsparametern wie Blutzucker, Insulin, Körperfett und Blutfettwerten. Jens Frese erzählt in diesem Interview mehr über die Studie selbst, den Ablauf, die Ergebnisse und welche Herausforderungen die Durchführung einer solchen Studie mit sich bringt. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Jens Frese. Er ist einer der führenden Experten der klinischen Psychoneuroimmunologie im deutschsprachigen Raum und diplomierter Sportwissenschaftler. Jens Frese kann auf eine 15-jährige Lehrtätigkeit als wissenschaftlicher Direktor der Deutschen Trainerakademie zurückblicken. Außerdem ist er Mitglied des internationalen Lehrteams für klinische Psychoneuroimmunologie. Neben all dem hatte er auch eine Leidenschaft fürs wissenschaftliche Arbeiten und er war Mitglied einer Forschungsgruppe an der Universität Essen-Duisburg, die den Einfluss von Sport auf die Prävention von Alzheimer untersucht haben. Und mit seiner aktuellen Forschungsgruppe am Institut für Natursport und Ökologie der Deutschen Sporthochschule Köln untersucht er die Auswirkungen einer steinzeitlich orientierten Lebensweise auf die Prävention moderner Zivilisationskrankheiten. Und genau über diese Arbeit werden wir dann heute auch sprechen. Aber zuerst, lieber Jens, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Ja, sei gegrüßt und ja, ich freue mich auf unser Gespräch und bin sehr gespannt.
Ich habe jetzt schon einiges erzählt, was du so in deiner Vergangenheit oder was dich auszeichnet. Und ein wirklich beeindruckender CV und einfach viel Erfahrung, das sieht man schon. Aber vielleicht kannst du auch kurz persönlich beschreiben, was hat dich eigentlich dazu gebracht, in die Welt der evolutionären Gesundheit einzutauchen?
Ja, also ich bin ja von Haus aus Sportwissenschaftler. Das heißt, mich jetzt schon immer naturwissenschaftlich vieles interessiert und auch weit über den Tellerrand der Sportwissenschaft. Und aus dem Grund habe ich in einem relativ fortgeschrittenen Alter nochmal einen Masterstudiengang gemacht im Ausland. In diesem Fall war es in Spanien. Und in Spanien bin ich dann auf einen Bekannten der Paläozene getroffen, nämlich Professor Lauren Cordain, und durfte Schüler sein, durfte alle seine Studien auch live und hautnah miterleben. Und ich habe im Vorfeld mich schon sehr, sehr intensiv mit Paleo beschäftigt. Das heißt, eigentlich kannten wir alle seine Forschungen schon längst. Aber es war natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen, den Mann auch mal selber live zu erleben. Auch sich in Mittagsgesprächen nochmal persönlich mit ihm auszutauschen. Auch zu hören, wie Paleo in den USA anerkannt ist. Und ja, da wir natürlich in Europa und in Deutschland noch relativ frisch mit dem Thema umgehen, war das für mich natürlich eine extra Schuss Motivation, nochmal da noch viel stärker reinzugehen. Und im Endeffekt bin ich dann letztendlich sogar an einer Promotion gelandet. Mich hat das Thema dann so gefesselt, dass ich überlegt habe, okay, was passiert denn eigentlich, wenn wir moderne Menschen wieder sozusagen in ein Paleo-Habitat zurückversetzen. Mhm. Das haben wir dann initial auch gemacht in den Pyrenäen, 2 Jahre später dann in der Eifel, also zwischen Deutschland und Luxemburg, und haben hier eine Menge Trainer, ich komme ja aus dem Trainergeschäft, eine Menge Trainer auch, die da großes Interesse hatten, dann zusammengetrommelt und haben in mehreren Studien uns mal angeschaut, was passiert denn eigentlich, wenn wir übersättigte Menschen nehmen und ja, versuchen, die Steinzeit ein bisschen zu simulieren.
Ja, yeah, yeah. Du hast ja eben im Rahmen dieser
Studie hast du bereits 2 Artikel im Journal of Evolution and Health publiziert dieses Jahr, Anfang des Jahres und eben jetzt vor kurzem erst der 2. Artikel. Mhm. Das bezieht, also kannst du kurz beschreiben nochmal genau, also wie war die Zusammensetzung der Leute? Ich meine, du hast schon ein bisschen gesagt, was der Sinn dahinter war, aber also wie war das genau aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Wie war der Ablauf?
Ja, wir haben 2013 war die erste Pilotstudie. Dort sind wir einfach mal sehr naiv auch losgelaufen. Wir haben also so getan, als würden wir uns 4 Tage in der Wildnis aufhalten. Ganz so war es natürlich nicht. Das heißt, die Teilnehmer waren schon in der Wildnis. Wir haben allerdings im Hintergrund ja sozusagen Essen auf Rädern organisiert. Wir haben,
also nicht selbst gejagt.
Ja, also Jagen ist ja nicht erlaubt ohne Jagdschein und von daher mussten wir uns ein paar Tricks überlegen. Ich habe da mit einem Kollegen, der mit mir auch die Paleo-Coach-Ausbildung macht, wir haben uns dann in ein nahegelegenes Hotel verschanzt und haben den ganzen Tag eigentlich nichts anderes gemacht, als nur Paleo gekocht. Und diese Paleo-Mahlzeiten haben wir dann den Teilnehmern in den Wald hineingefahren. Mhm. Also, wie gesagt, Essen auf Rädern betrieben dort. Mhm. Und um auch sicherzustellen, dass der Müll und alles auch wieder zurückkommt, ja. Haben wir es so organisiert, dass für die Teilnehmer das so paläolithisch wie möglich sich dargestellt hat. Wir sind dann jeweils ein Guide dabei. Der Guide war nicht unbedingt zwingend ortskenntlich, aber wir haben dann mit Kompass und so weiter uns da durchgetankt. Sind natürlich auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es gar nicht so einfach ist, noch Wildnis zu finden.
Ja.
Irgendwann stehst du plötzlich vor einem Stacheldrahtzaun oder bist plötzlich vor einer Straße. Und
ja.
Es ist schon ein bisschen erschreckend, dass man Wildnis kaum noch findet.
Ne? Ja. Also die Teilnehmer, die sind dann diese 4 Tage lang, das waren immer Wanderungen praktisch, die so den Tag gedauert haben und haben die sich dann am Abend auch selber eine Unterkunft bauen müssen oder gab es da Hütten oder wie hat das ausgeschaut?
Wir haben denen im Vorfeld natürlich eine Planung zusammengestellt, was sie mitnehmen dürfen. Mhm. Und Zelt war nicht dabei. Das Einzige, was sie in der 2. Studie dabei haben, waren Tarps.
Okay.
Weil wir in der 1. Studie gesehen haben, es ist schon schwierig, Höhlen oder Felsüberhänge zu finden, wo man dann auch regenfrei sich nächtigen kann. Und das war in der 1. Studie ein großes Problem, weil da hat es nämlich 2 Tage geregnet und die Leute waren klitschnass. Und das ist dann natürlich auch medizinisch nicht mehr wirklich zu vertreten. Ja. Und deshalb haben wir es in der 2. Studie anders gemacht. Wir haben dann mehrere Tarps gekauft, die Guides hatten dann jeweils diese Tarps dabei und wenn es dann wirklich notwendig war, haben wir sie dann mal aufgeschlagen.
Mhm,
ja, wobei wir versucht haben, eben Felsvorsprünge zu finden. Das ist auch manchmal geglückt und dann haben die Gruppen dort ihre Camps aufgemacht und haben dann im Prinzip auf uns gewartet, bis wir dann das Paleo-Dinner gereicht haben.
Mhm.
Und ja, das war so der Ablauf.
Und war das dann so, dass die, also vom so wie ich das in der Studie jetzt gelesen habe, war es ja so, dass sie bis mittags auf jeden Fall nüchtern unterwegs waren, oder?
Ja, wir haben das so organisiert, dass wir gesagt haben, die Menschen im Paläolithikum sind auf die Jagd gegangen. Es gab keinen Kühlschrank, es gab wahrscheinlich keine Konservierungsmethoden. Es gab vielleicht das Paleo-Jerky vom Abend zuvor. Ja, aber wir haben einfach mal so getan, als wenn es Frühstück nicht geben würde und sind nach dem Prinzip vorgegangen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, also erst auf die Jagd und dann die Belohnung. Und das hat natürlich einen metabolischen Hintergrund, weil wir gesagt haben, wenn Menschen sich so verhalten haben, dass sie erstmal Energie verbraucht haben, bevor sie Energie aufgenommen haben, ja, dann kann es ja durchaus sein, dass unsere Ernährungsempfehlungen, die wir den Menschen geben, nämlich Frühstück ist zum Beispiel die wichtigste Mahlzeit, wie wir das in Deutschland kennen, dass das evolutionär nicht vertretbar ist.
Mhm.
Ja, und vielleicht sogar ein ganz großes Problem ist. Wenn wir Kindern sagen, sie müssen hochglykämisch sich morgens mit Milch und Müsli ernähren, damit sie dann gestärkt in die Schule gehen können, dann kann das schon ein Problem sein, wenn die dann in der zweiten, dritten Stunde Mathe verfolgen müssen und der Blutzuckerspiegel sinkt.
Ja.
Vielleicht führt das sogar zu unseren Problemen. Und das waren so die Themen, die wir versucht haben, einfach mal wieder zurückzuführen.
Mhm.
Ja, also zu diesem Ursprungsgedanken, wie haben sich Menschen nicht nur ernährt und bewegt, sondern wie haben sie sich eigentlich ursprünglich verhalten?
Mhm.
Ja, wenn nichts da ist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du hungerst, du fastest intermittierend, oder du begibst dich auf die Jagd und sorgst dann saisonal dafür, dass du entsprechende Nahrung findest. Und das ist ja je nach Erdteil eben vollkommen unterschiedlich. Ne?
Mhm. Das heißt, wir haben jetzt mal, auf jeden Fall waren es jetzt mal die erste Tageshälfte mal nüchtern unterwegs, oder?
Ja, wir haben denen zugestanden, dass sie ein Care-Paket mitnehmen dürfen. Das bestand dann aus Obst. Und ja. Dieses Obst durfte aber nicht vor 12 gegessen werden.
Mhm.
Mhm. Das heißt, die Teilnehmer hatten Minimum 7 Stunden Schlaf und nochmal 4 bis 5 Stunden nüchtern bewegen. Also in etwa 11 bis 12 Stunden nüchtern Phase.
Das heißt, und das ist sozusagen die einzig, sage ich jetzt so, richtige Mahlzeit waren da dieses Abendessen, dieses Paleo-Dinner.
Genau, genau. Wir sind einfach mal davon ausgegangen, am Ende des Tages hat die Jagd zum Erfolg geführt. Und ja, normalerweise würde man dann ja schlachten oder man würde Nahrung zubereiten.
Ja.
Und, genau, das haben wir denen natürlich dann erspart. Aber für alle Teilnehmer war vollkommen neu, so lange nüchtern zu bleiben. Ja. Und dann eben auch das, was führende Fachgesellschaften sagen, was man nicht mehr machen soll, eben abends sehr viel essen. Aber wenn wir die mediterranen Länder angucken, dann ist genau dort das, was wir hier nicht machen sollen in Mitteleuropa, nämlich 4-5 Stunden Nahrung aufzunehmen. Ja, da muss man ja nur die Spanier, Italiener, Türken, wen auch immer fragen.
Ja.
Dann stellt man sich halt die Frage, wer macht denn jetzt die Fehler? Die mediterranen Länder oder wir in Mitteleuropa?
Ja. Aber das ist halt auch einfach auch ein soziale Sache, auch dieses gemeinsam Nahrung aufnehmen, denke ich.
Absolut,
ja.
Absolut.
Ja, ich meine, ich habe gelesen, die waren ja so im Schnitt 15 Kilometer pro Tag. Das ist ja eine ganz schöne Strecke eigentlich, oder? Wie ist denn dort das Terrain? Ist das eher flach oder anspruchsvoller?
Also wir haben uns so ein bisschen die Grundlagen der Hardstar vorgenommen. Ja, die Hardstar bewegen sich in etwa zwischen 10 und 16 Kilometer.
Mhm.
Also unsere Vorgabe war, dass die Teilnehmer Minimum 10 Kilometer schaffen.
Mhm.
Am Ende sind dann, ich glaube, 16,4 in der zweiten Studie rausgekommen, was für sedentary Menschen, also Menschen, die hauptsächlich sitzen, natürlich extrem viel ist. Für einige Trainer, die dabei waren, jetzt eher Gewohnheit war. Und dennoch haben sich auch bei diesen Leuten die metabolischen Daten gravierend verändert.
Mhm. Genau, wenn du es gerade ansprichst, was habt ihr denn für Daten genommen oder was sind so die wichtigsten Parameter, die ihr erfasst habt und was ist so rausgekommen?
Also wir haben uns in erster Linie mal mit dem Thema Metabolismus beschäftigt. Also Metabolik, metabolisches Syndrom, Übergewicht, Diabetes Typ 2, also alle Zivilisationserkrankungen, die mit diesem Thema Metabolismus zusammenhängen. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich Glukosewerte gemessen, wir haben Insulinwerte gemessen, wir haben den HOMA-Index gemessen.
Mhm.
Also dieses der Marker für Insulinresistenz. Dazu haben wir aber auch noch den Fett-Leber-Index bestimmt.
Ja.
Denn die westliche Bevölkerung leidet schleichend immer mehr unter dem neuen Begriff der Fettleber oder Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, wie man im Fachjargon sagt, die NAFL. Und die ist inzwischen sehr, sehr leicht auch untersuchbar durch diesen Fettleberindex, der von einer italienischen Forschungsgruppe aufgebaut wurde und eine sehr hohe Korrelation auch zu anderen Untersuchungsmethoden hat, die technischer Art sind. Und von daher war das relativ einfach für uns zu untersuchen. Das Schöne war, dass wir über diese Parameter, über diese Marker eben unglaublich schnelle und gravierende Veränderungen gesehen haben, die sich im Bereich von etwa 100% Minus dargestellt haben.
Ich meine, das waren ja nur 4 Tage, muss man ja nochmal sagen. 4 Tage, genau. Ja.
Was das Erstaunliche war, dass du innerhalb von 4 Tagen, wenn du alles veränderst, also wenn du deine Ernährung veränderst, dein Bewegungsverhalten veränderst, wenn du dich in der Natur bewegst, wenn du nach dem Biorhythmus dich verhältst. Ja? Das heißt, du stehst morgens auf, wenn die Sonne aufgeht und du gehst ins Bett, in Anführungsstrichen, wenn die Sonne untergeht. Also wenn du die natürlichen Rhythmen wieder revitalisierst sozusagen, dass sich dann dein Metabolismus unglaublich schnell wieder normalisiert. Das heißt, deine Cholesterinspiegel sind normal, deine Blutzuckerwerte sind normal, deine Insulinwerte sind normal. Ja. Alles, wofür wir Milliarden Dollar ausgeben oder Milliarden Euros ausgeben, um den Durchschnittsbürger noch einigermaßen metabolisch nur zu halten.
Ja, ja. Meine, das ist wirklich interessant, wie schnell das gegangen ist. Und man muss auch sagen, sind ja auch, das waren ja gesunde Teilnehmer, teils sogar Trainer. Ja. Und muss natürlich sagen, und trotzdem war hier noch Potenzial, sich zu verbessern. Also ich glaube, dass es wirklich nur einen Ausschnitt liefert von dem, welches Potenzial einfach in so einer Art von Intervention steckt, denke ich.
Absolut. Es gibt jetzt auch Überlegungen, ich bin jetzt hier mit einigen Forschungsgruppen auch in der Überlegung, das zu erweitern. Mhm. Also auch geschlossene Gruppen zu nehmen, wie zum Beispiel Diabetiker oder Prädiabetiker. Und was wir auch noch festgestellt haben, und das ist ein interessanter Nebeneffekt gewesen, ist, dass das Immunsystem sehr stark reagiert. Wir wissen nicht genau, warum. Mhm. Da gibt es Spekulationen darüber. Das ist auch in meiner Doktorarbeit in alle Richtungen diskutiert worden, welche Ursachen dafür verantwortlich sein könnten. Es gibt gerade eine aktuelle Studie aus dem Amazonasgebiet von einem Anthropologen, der Ähnliches festgestellt hat, nämlich dass das Immunsystem hochreguliert wird.
Ja.
Allerdings stellte dieser Forscher fest, dass 70% der Ureinwohner dort im Amazonasgebiet von Würmern infiziert sind. Das heißt, da kann man sich vorstellen, dass da das Immunsystem reagieren muss.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass unsere Teilnehmer nicht wurminfiziert waren. Von daher müssen andere Gründe vorgelegen haben, über die wir aktuell nur spekulieren können. Deshalb habe ich mir gerade von anderen Instituten Support geholt, dass wir wahrscheinlich nicht nächsten Sommer, aber übernächsten Sommer eine weitere Studie fahren werden, wo wir uns explizit auf das Thema Immunsystem stützen. Mm-hmm.
Also, für alle die Zuhörer, die so ein bisschen tiefer in dem Thema drin sind, du sprichst jetzt über das CRP, oder? Das ja untersucht hat.
Also wir haben ausschließlich das CRP genommen.
Ja, genau.
Man hätte jetzt noch viele andere Botenstoffe nehmen können, die jetzt im Entzündungsbereich lokalisiert sind. Aber wie gesagt, das war nicht unser Fokus. Ja?
Es wäre halt interessant zum Beispiel, weil das waren ja gesunde Menschen, wie das ausschauen würde, wenn man jetzt jemanden nehmen würde, der eben schon ein grundsätzlich hohes CRP hat oder eher in einem mehr Entzündungsprozesse im Körper. Ob man da das Gleiche sieht, ob man da was Ähnliches sehen würde, wenn man sich andere Studien anschaut, sieht man oft, dass doch gesunde Personen oft anders reagieren als kranke Menschen. Ja,
das ist jetzt Spekulation, das wissen wir nicht genau. Es gibt eine Vermutung, und zwar, dass entweder das Immunsystem, wenn man sich in eine natürliche Umgebung zurückbewegt, dass das Immunsystem per se reagieren muss, sozusagen auf alte Gefahrenquellen reagieren. Ja, und das sind Parasiten, Viren, Bakterien gewesen.
Ja.
Durch Sagrotan haben wir uns ja sozusagen unserer natürlichen bakteriellen Umwelt entledigt. auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass man spricht in der Wissenschaft eben von dem Phänomen der Low-Grade Inflammation. Ja, Low-Grade Inflammation sagt, dass Menschen, die in einer modernen Umwelt leben, Übermaß, was aber noch nicht wirklich eine Infektion ist, Übermaß entzündet sind, Ja? Und diese Mikroentzündungen, diese niedriggraden, latenten Entzündungen, sozusagen der Nährboden für die Entwicklung zum Beispiel von Arteriosklerose,
mhm,
dasteht. Und es könnte sein, dass diese latenten Entzündungen sich in einer natürlichen Umwelt zu einer akuten Entzündung organisieren. Dadurch die Entzündungswerte steigen. Was wir aber jetzt leider nicht wissen, ist, wie entwickeln sich diese Entzündungswerte weiter. Das heißt, wir haben die Werte nicht danach genommen.
Ja.
Und was unbedingt gemacht werden muss, ist zu schauen, ist das sogar eine akute Reaktion, die dann dafür sorgt, dass eine Entzündung sich wieder reguliert.
Mhm.
Ja? Also ähnlich wie wenn man eine chronische Patellasehnenentzündung hätte oder eine Achillessehnenentzündung.
Ja.
Versucht der Physiotherapeut mit verschiedenen Behandlungsmethoden natürlich aus einer chronischen wieder eine akute Entzündung zu machen.
Mhm.
Es könnte sein, dass sich hier aus einer chronisch latenten wieder eine akute Entzündung entwickelt hat.
Mhm. Ja, es ist vielleicht auch so ähnlich, wie es ja, glaube ich, jeder schon mal beobachtet hat, dass man immer zum Wochenende hin krank wird oder so, wenn man dann in den Urlaub geht, weil halt vorher sich der Körper sozusagen keine echte Immunreaktion leisten kann aufgrund des Stresses.
Ja.
Und hier jetzt, dass man sieht, dass da das Immunsystem, dass da offensichtlich eine echte Aktivierung stattfindet, das ist wirklich spannend, finde ich auch.
Ich bezeichne das immer als Manager-Syndrom. man kennt das aus Projektarbeiten. Ne? Wenn man so 2-3 Monate knallhart an einem Projekt arbeitet, dann hat man eine Woche Urlaub, die man sich dann so reinrettet und bums, am nächsten Tag liegst du flach. Ne?
Ja, genau.
Typisch.
Typisch, ja. Du schreibst auch, dass jetzt war es ja von den Kalorien her oder von der Energie, die die Leute so zu sich genommen haben, eher wenig, also eher unterkalorisch.
Mhm.
Siehst du da auch vielleicht eine Veränderung für eine zukünftige Studie, dass man einfach schaut, wenn man die Leute sozusagen isokalorisch ernährt, ob dann ähnliche Ergebnisse zu sehen sind? Also ist es nicht das unterkalorische, sondern die anderen Faktoren, eben wie die Bewegung und der zirkadiane Rhythmus und das in der Natur sein, um das besser zu isolieren zu können, die Ergebnisse?
Ja, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt der Reviewer gewesen. Ein Reviewer hat sogar geschrieben, naja, man könnte sich jetzt ja auch 4 Tage ins Krankenhaus legen und einfach mal 4 Tage nichts machen und nichts essen, dann würde das Gleiche aber rauskommen. Die Kritik, der müssen wir uns natürlich stellen. Allerdings haben wir das vorher nicht berechnet.
Mhm.
Also musst du dir vorstellen, wir hatten 30 Teilnehmer.
Ja.
Und versuch mal 2200 Kalorien pro Teilnehmer vorher zu messen.
Ja.
Das heißt, wie viele Kalorien musst du dann eigentlich aufnehmen? Und das ist sehr explorativ gewesen. Das heißt, wir haben erstmal eingekauft, wir haben Zeug gekocht, haben die Leute beliefert. Und im Nachhinein haben wir jedes Nahrungsmittel gewogen und aufgeschrieben.
Okay.
So, und dann kam am Ende diese Summe von knapp 1800 Kalorien raus. Wenn wir eine Folgestudie machen, das ist auch natürlich längst beschrieben, werden wir darauf achten, dass wir das vorher kalkulieren, dass wir uns nicht der Kritik aussetzen müssen, dass die Leute unterkalorisch diese Studie durchführen. Jetzt hast du natürlich große Unterschiede, was Kalorienbedarf anbelangt. Du hast dann
total
90 Kilotypen in Muskulatur,
vielleicht
3000, dann hast du ein paar Mädels dabei, die brauchen vielleicht nur 2100. Das ist eine Sache, die müssen wir vorher lösen, wenn wir das nächste Studiendesign aufbauen.
Mhm.
Aber es ist im Grunde richtig, dass du könntest theoretisch dich einfach auf deinen Stuhl setzen, 4 Tage nichts essen und vielleicht ähnliche Effekte erzielen. Aber wir haben das jetzt mit einer kleinen Kontrollgruppe gemacht.
Ah, okay.
Die Leute haben sich 4 Tage nur Paleo ernährt.
Ja.
Und das ist nicht veröffentlicht, aber wir haben gesehen, dass die Effekte unserer Studie deutlich größer sind als in einer reinen Paleo-Gruppe.
Ja. Ich meine, rein vom Gefühl her und von dem, was ich auch selbst erfahren habe, beziehungsweise auch von anderen Studien weiß, macht es natürlich Sinn, dass das ganze Paket mehr Benefit liefert als jetzt nur die Ernährung. Aber es ist natürlich eine wichtige Überlegung, die man halt immer für solche Studien natürlich sich dann wie du eben gesagt hast, sich der
das sagt, Problem bei diesen
halt schwierig, denke ich.
Diese Lebensstilinterventionsstudien ist ja, du hast so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und deshalb wird das natürlich wissenschaftlich auch immer kritisiert. Weil entweder bist du in der Ernährungswissenschaft, ja, dann beschäftigst du dich eben nur mit dem Faktor Ernährung. Du bist in der Sportwissenschaft oder du bist in der Psychologie.
Genau.
So, aber das Problem, was wir haben, ist ja, dass wir ja weder noch sind.
Genau.
Wir sind alles zusammen. So, und wir haben jetzt mal versucht, eben auch alles zusammen in einer Studie zu messen.
Ja.
Unsere Aufgabe ist jetzt im nächsten Schritt, sozusagen die Faktoren jetzt wieder aufzuteilen und zu gucken, was hat jetzt den größten Effekt ausgelöst. Ja? Mhm. War es vielleicht die Stressreduktion?
Ja.
Waren es die, das nüchtern Bewegen?
Ja.
Also wir haben zum Beispiel nichts in der Muskulatur gemessen. Wir wissen nichts über Laktatwerte. Wir wissen nichts über die Veränderung von VO2 Max.
Mhm.
Das ist alles nicht gemessen worden. Und deshalb werden an diese Studie jetzt auch mehr Institute angedockt.
Mhm.
Wir werden zum Beispiel... wir haben zum Beispiel ein Psychologieinstitut jetzt angedockt, die Stressmessungen machen werden.
Yeah.
Es werden auch Fragebogen mit integriert und so weiter, damit wir einfach später sagen können, okay, das nüchtern Bewegen ist vielleicht der größte Faktor.
Mhm.
Ja. Vielleicht ist es gar nicht die Paleo-Ernährung. Wir wissen das einfach gar nicht.
Ja. Yeah.
So, und die Paleo-Ernährung an sich, die gibt es ja auch nicht. Ja, denn wie wir wissen, haben sich alle, ernähren sich alle Naturvölker anders. Von daher ist schon die Definition von Paleo ist schon schwierig. Ja,
ja, das stimmt. Das ist natürlich sehr schwierig. Man muss sagen, man müsste fast sagen, nach welcher Bevölkerungsgruppe, was weiß ich, wie die Sami oder wie die
genau.
Oder die Hats da oder solche. Aber natürlich, jede Studie hat ihre Limitierungen, aber
absolut.
Kann immer, nur so kommt die Wissenschaft weiter, denke ich.
Das ist ja auch das, was du in der Wissenschaft immer beschreiben musst. Ne? Die ganzen Limitierungen machen das Ganze echt.
Ja.
Und was du in der Presse liest, das ist natürlich alles andere.
Haben sich die, was mich sozusagen persönlich noch interessiert, haben sich die Teilnehmer vorher schon Paleo irgendwie ernährt oder waren die ganz neu bei dieser Art der Ernährung?
Ja, dadurch, dass wir sie natürlich angeworben haben und auch den Studienkontext ein wenig erklärt haben, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere mit Paleo in Berührung war. Aber wir haben darauf geachtet, dass wir das im Vorfeld der Studie nicht Paleo nennen.
Mhm,
ja, damit keiner auf die Idee kommt, sich vorher schon Paleo zu ernähren.
Weil das habe ich mir gedacht, das wäre ja auch eigentlich auch interessant, so als um zu sehen, ob es jetzt, man könnte ja so eine Periode machen, dass die Leute eben schon umgestellt sind auf Paleo und dann die restlichen Interventionen einführt, um dann hätte man seine eigene Kontrolle praktisch und man könnte eben schauen, was die anderen Faktoren on top sozusagen noch liefern.
Ja, da sind wir gerade dabei zu überlegen, wie wir das Studiendesign so aufstellen können, dass wir tiefer in die Materie reinkommen. Super. Ist auch eine Überlegung, ob man das Crossover macht.
Ja.
Ja, also dass die eine Gruppe macht das, die andere Gruppe sitzt im Stuhl.
Ja.
Und dann ändert man das nach einer Woche, aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig.
Man, ja.
Allein diese 4 Tage, die wir jetzt 2-mal gemacht haben, waren schon ultra aufwendig.
Ja.
Nicht nur finanziell, sondern auch vom zeitlichen Aufwand.
Ja.
Es waren zwar nur 4 Tage, aber diese 4 Tage waren wir auch 24 Stunden am Stück.
Mm-hmm. Nein, das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Oder ist vielen vielleicht nicht bewusst, welcher großer, eben nicht nur finanzieller, sondern auch zeitlicher und persönlicher Aufwand dahinter steht, so eine Studie zu machen.
Ja, und wenn man das selber mal erfahren hat, dann hat man natürlich auch eine andere Demut vor anderen Untersuchungen. Ja?
Genau.
Wir gehen ja sehr, sehr schnell über solche Untersuchungen weg und sagen, okay, so ist es. Ja? Wir arbeiten sehr schnell mit Absolutismen. Und in der Wissenschaft funktioniert das natürlich vollkommen anders. Deshalb tue ich mich auch immer schwer mit pauschalen Statements natürlich.
Ja, klar. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir eine wirklich gute Einführung in deine Studien oder in deine Studie bekommen und ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt noch
darf
alles...
Darf ich noch einiges ergänzen?
Bitte?
Darf ich noch was ergänzen?
Ja, natürlich, bitte.
Eins wäre mir noch wichtig zu sagen, Paleo oder wie auch immer die ketogene Szene, wer auch immer dort sich involviert, hat natürlich so einen Schwarmeffekt. Ja? Das heißt, da bauen sich Rudel auf, da bauen sich Fans auf, da bauen sich Communities auf. Und die Kritik, die wir im Paleo-Bereich sehen, ist ja, dass eben viele Studien noch gar nicht gemacht wurden. Mhm. Und wenn man sich damit beschäftigt, wissenschaftlich, dann sieht man eben auch, dass da zwar Studien vorliegen, aber dass die Studienlage immer noch so dünn ist,
ja,
dass es unheimlich schwer zu sagen ist, ob es jetzt die ursprüngliche Ernährung tatsächlich ist, ja, die der Mensch vielleicht über mehrere Millionen Jahre aufgenommen hat. Also ich will damit sagen, wir tun alle gut daran, dass wir uns gegenseitig motivieren, auch vielleicht solche Studien auch im Kleinen zu machen. Ich glaube, jetzt auch einige Trainer schon motivieren können, die wiederum mit ihren eigenen Patienten und Klienten solche Studien durchführen. Mhm. Ja, um einfach auch mehr Einsicht in diese ganze Geschichte zu bekommen. Ja. Denn wir sind in vielen Bereichen sehr stark im Raum der Spekulation.
Mhm. Ich meine, wenn jetzt eben ein Trainer oder auch Ärzte oder Diätologen zuhören und da vielleicht eben mehr dazu wissen wollen, können die dich kontaktieren, weil du sagst, dass sie wissen, dass in welcher Weise sie da Daten sammeln können, oder hast du da eine Ressource?
Können mich alle gerne kontaktieren. Ich bin klinisch genauso involviert. Das heißt, ich betreue Patienten mit Autoimmunerkrankungen und auch Spitzensportler. Und die unterscheiden sich nicht wesentlich in ihrer Ernährungsweise. Mhm. Ja, also ich sage zu meinen Spitzensportlern zum Beispiel immer, der einzige Unterschied zwischen dir und meiner Mutter ist, dass meine Mutter 12 Stunden im Stuhl sitzt und du dich 2-mal am Tag intensiv belasten musst. Ansonsten sieht der Kühlschrank genauso schlecht aus. Und von daher, wer mich kontaktieren möchte, der kann das natürlich gerne tun. Ich habe also viele Patientenerfahrungen auch, die ich damit einstreuen kann. Und ich habe im Laufe der Jahre, die ich das schon mache, auch gemerkt, dass Paleo funktioniert. Ja, man weiß manchmal nicht genau, warum es funktioniert. Ist es jetzt die Milch? Ist es jetzt das Getreide? Ist es Soja? Was auch immer. Ich kann nur sagen, es funktioniert und den meisten, die ich betreue, geht es dadurch besser. Nicht nur den Patienten, sondern auch den Spitzensportlern. Mhm. Viele Spitzensportler, die ich betreut habe und auch heute noch betreue, wissen gar nicht, dass sie sich paläolithisch ernähren. Weil ich diesen Begriff nicht immer verwende. Ja. Ich möchte nicht, dass die Leute das Gefühl haben, sie machen jetzt irgendeine Diät oder irgendeine Diätrichtung.
Ja,
und werden sozusagen zum Glaubenskrieger irgendeiner Form. Sondern, dass sie das selber erstmal spüren, was passiert da eigentlich. Deswegen vermeide ich in den Beratungen diese Begriffe.
Das ist halt überhaupt grundsätzlich immer das Problem, wenn irgendwas einen Namen bekommt oder ein Label bekommt, dass man einfach einerseits gern in gewisse Schubladen abgelegt wird, aber auch teilweise Fanatismus begegnet oder oder Ideologien dann mehr unterstützt als die Wissenschaft oder die Sache. Und ich glaube, das ist eben was, womit die Paleo-Bewegung, sage ich jetzt einfach so, und das ist schon irgendwie blöd, das so zu nennen, sicherlich zu kämpfen hat. Und man da, es ist einfach schwierig, glaube ich, dem Kinde sozusagen einen Namen zu geben, ohne in eine Schublade.
Was ich wichtig finde ist, und das wird auch in meinen Schulungen immer sehr deutlich, dass man versucht, sich sehr differenziert mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ja, also dass man nicht pauschalisiert und sagt, so, ich bin jetzt Fan der Ketogenbewegung oder der Paleo-Bewegung, sondern dass man eben auch ein bisschen Hintergrundwissen hat, warum man das tut.
Genau.
Da gibt es nun mal sehr, sehr viele gute Studien und auch die Studienlage ist, wenn wir jetzt mal Gluten, Gliadin oder Casein nehmen, die Studienlage ist ziemlich dicht. Das heißt, wir haben viele Argumente, das auch gut belegen zu können und müssen dann nicht in irgendwelche Glaubensrichtungen abdriften.
Mhm. Mhm. Du hast es eben schon erwähnt, die Leute können dich kontaktieren. Wo findet man denn am besten mehr über dich und deine Arbeit heraus?
Eigentlich an 3 Stellen. Und zum einen betreibe ich ein eigenes Institut hier in Köln wo ich den Patienten und Sportler berate. Das wird sich jetzt in Kürze auch noch stärker auf den Sport beziehen, weil ich eben von Haus aus auch leidenschaftlicher Sportler bin und war und es auch immer sein werde. Und deshalb liegt mir der Leistungssport eben so am Herzen. Auf der anderen Seite unterrichte ich an der Deutschen Trainerakademie in Köln und habe dort sehr viele Programme auch im Bereich der Ernährung entwickelt. Und dort leite ich auch die Ernährungsausbildung. Auf der anderen Seite haben wir eine kleine Paleo-Marke auch entwickelt, die Paleo-Leben heißt, wo wir auch unsere Studien darstellen, wo wir auch eine kleine Paleo-Coach-Ausbildung seit 3 Jahren betreiben, wo wir also all dieses Wissen, was wir zum Teil eben von Cordain und von anderen Protagonisten der Paleo-Bewegung aufgenommen haben, ja, was wir den Leuten weitergeben in einer Sprache, die die Leute auch verstehen können, um es dann auch wiederum nutzen zu können für ihre eigenen Kunden, Patienten, Klienten, Sportler, wer auch immer.
Diese Paleo-Coach-Ausbildung, ist die vor Ort, ist die in Köln oder wo findet die statt?
Wir sind ganz bewusst aus Köln rausgegangen, weil wir gesagt haben, okay, das muss irgendwo in einem Naturschutzgebiet oder irgendwo naturnah stattfinden. Und deshalb haben wir 2 Standorte. Der eine Standort ist in Schwarzwald, auf einer Hütte.
Oh, sehr nett.
Sehr urig. Sehr intensiv, weil wir dort 3 Tage wirklich sehr intensiv zusammenleben und auch zusammen kochen, zusammen wandern. Und der zweite Standort befindet sich jetzt an der Nordsee, wo wir das Gleiche eben in einem etwas anderen, in einer anderen Umwelt nochmal gestalten, wo wir direkt im Wattenmeer sind, an einem kleinen Strand sind, wo wir ja nicht in einer Hütte untergebracht sind, aber in so kleinen Campinghütten.
Ja, kann man gleich kalte Thermogenese im Watten, genau, oder?
Genau. Ja. Wir haben auch einen dieser Ureinwohner dort engagiert für die Ausbildung. Der
Ureinwohner. Da bräuchte ich wahrscheinlich einen Dolmetscher dann, oder?
Oder? Ja, der spricht beides. Der spricht Plattdeutsch und auch ein bisschen Hochdeutsch.
Na, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich werde sowohl zu deinen Studien als auch zu den Internetplattformen, wo man dich finden kann, und zur Paleo-Coach-Ausbildung in den Shownotes natürlich verlinken. Und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
Danke auch. Vielleicht noch ein kleiner letzter Hinweis.
Ja, bitte.
Ich habe jetzt gerade mit dem Rainer Clement, der ist ja auch aus der Paleo-Szene bekannt, als Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Paleo-Ernährung. Wir haben jetzt gerade noch einen Artikel fast fertig, der wird jetzt vor Weihnachten noch eingereicht. Da geht es also um die Weiterentwicklung dieser Studiendaten, nämlich was können wir für die Praxis daraus lernen und wie können wir das umsetzen. Da geht es also weniger um Paleo-Nahrungsmittel, da geht es mehr um den Stoffwechsel, und zwar um diesen Vergleich Stoffwechsel der Hunter-Gatherer im Vergleich zu dem, was wir heute betreiben.
Ja. Yeah.
Und wir sind uns beide da sehr einig, dass wir modernen Menschen einfach stoffwechselphysiologisch sehr unflexibel sind. Dass wir wieder dazu hinkommen müssen, die Dinge, die unsere Vorfahren und auch die Naturvölker in ihr normales Leben integrieren, dass wir die wieder ein Stück weit auch rekultivieren in unseren Büroarbeitstag, in unseren in unser Sedentary Lifestyle.
Yeah. Ja. Und das kommt jetzt dann noch vor Weihnachten raus, oder was?
Das wird jetzt vor Weihnachten eingereicht und ich vermute mal im Januar
wird es. Im Januar dann. Super. Ja. Auf das freue ich mich jetzt schon. Es wird sicher spannend. Vor allem die wirklich praktische, ja, die Umsetzung ist ja dann auch oft so schwierig. Oder welche Implikationen das dann für die Praxis wirklich hat.
Ja, und ich meine, für uns, die wir auch in der Praxis arbeiten, ist natürlich immer wichtig, was können wir aus dieser Forschung dann ziehen?
Wirklich lernen.
Was bringt es den Menschen, ja?
Ja, ja.
Denn viele Forschung findet ja wirklich sehr, sehr weit vom Tellerrand der Menschheit statt. Und ja, man kann den Bogen nicht spannen. Ne?
Das ist richtig. Na gut, dann also nochmal vielen Dank.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
Ich glaube, es gibt so viele Themen oder so vieles, über das wir noch reden können. Also das war ein leichtsinniges Angebot, das ich sicherlich wahrnehmen. liebe Zuschauer und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. wenn ihr denkt, dass dieses Thema für euch oder für jemanden in eurem Bekanntenkreis von Interesse ist, euch weitergebracht hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das teilt auf Facebook oder auf Twitter oder auf sonstigen sozialen Kanälen oder unseren YouTube-Kanal natürlich abonniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.